könnt ihr das E-Wort auch schon nicht mehr hören. Ehe hier und ehe da, in den Zeitungen, im Radio, im Fernsehen, überall und ständig hört man dieses E-Wort. Ehe verändert die Welt. Ehe breitet sich weiter aus. Falls du dich jetzt fragst, ob du dich die ganze Zeit verhörst oder ich mich verspreche, nee, ich rede tatsächlich nicht von Corona. Stellt euch mal vor, etwas anderes würde so viel Raum einnehmen, unseren Alltag, unser Leben, unsere Gesellschaft so vereinnahmen wie aktuell Corona. Auch uns als Gemeinde. Und zwar nicht irgendwas anderes, sondern das Wörtchen Evangelium. Stell dir vor, du schaltest den Fernseher an und siehst eine Sondersendung mit dem Titel „Das Evangelium verändert die Welt". Oder die erste Nachricht auf deinem Smartphone: „Das Evangelium breitet sich weiter aus". Überall wäre nur noch die Rede vom Evangelium. Das Evangelium hat tatsächlich die Macht, die Welt zu verändern. Natürlich so ganz anders als so ein Covid-19-Virus. Das Evangelium würde natürlich keinen Lockdown hervorrufen. Das Evangelium zerstört nicht und schränkt nicht ein, sondern es entfaltet und befreit. Im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16, da schreibt der Apostel Paulus: „Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben." Eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Leider hören wir deutlich weniger über das Evangelium, als wir aktuell über Corona hören. Und das ist ja momentan einfach auch echt eine frustrierende Zeit. Bei vielen kommt es im Herbst sowieso schon zu depressiven Stimmungen, einfach weil die Tage kürzer werden, das Wetter schlechter, ich meine, Ansichtssache, ne, aber irgendwie kälter natürlich auch. Wobei es soll ja auch Leute geben, die den Herbst und Winter mehr mögen als den Frühling und den Sommer. Aber ich glaube, ihr seid in der Minderheit, vermute ich mal. Wobei ich mag den Herbst, ja, gar keine Frage. Ich mag auch den Winter, wenn ordentlich Schnee liegt. Aber gleichzeitig vermisse ich jetzt schon den Sommer. Wenn ich die kurzen Hosen in meinem Kleiderschrank sozusagen so in die zweite Reihe packe, dann ist das schon irgendwie echt so ein depressiver Moment, finde ich. Also geht es mir zumindest, ja. Und jetzt kommt eben noch zu dieser dunkler werdenden Jahreszeit nochmal dieser Virus verstärkt nochmal wieder und prägt unseren Alltag mit. Lockdown, Rückzug, alle Kontakte und Aktivitäten reduzieren. So ein Mist. Jeder ist genervt. Und aufgrund der ganzen letzten Monate und auch der bevorstehenden Monate sind wir müde, dünnhäutig und gereizt. Die einen sind verärgert über die Entscheidungen, die da oben, also unsere Regierung, trifft. Andere sind genervt, dass die einen nicht verstehen, warum die da oben so entscheiden. Und dann sind die wieder verärgert und genervt von denen und die von denen. Und wir werden immer genervter und reizbarer und alles zieht uns irgendwie nur runter. Gerade jetzt ist es gut, wenn wir uns mit etwas Positivem befassen. Das wird uns gut tun. Und deswegen bin ich froh, dass Gott mir dieses Thema aufs Herz gelegt hat. Das Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium, was fällt dir da zuerst ein? Vielleicht die Bibel. Ja, speziell die vier Evangelien im Neuen Testament. Vielleicht fällt dem einen oder anderen auch das Wort evangelisch ein. Ja, das kommt ja vermutlich auch von Evangelium. Wir sind ja freie evangelische Gemeinde. Kann man da vielleicht auch sagen, dass wir Evangeliumsgemeinde sind? Das wird auch nicht schlecht klingen, oder? Viele von euch wissen auch, dass Evangelium übersetzt gute Nachricht heißt. Ja, aber was genau ist denn das Evangelium? Das Evangelium ist wirklich eine gute Nachricht. Es trägt und rettet uns. Und egal, wie gut du dich im christlichen Glauben auskennst und ob du vielleicht sogar spontan hier so eine theologische Abhandlung zu diesem Thema halten könntest, also mich quasi ersetzen, es ist trotzdem gut und wichtig, sich immer wieder darauf zu besinnen, was genau eigentlich der Inhalt unseres Glaubens ist. Was trägt uns? Was rettet uns? Was bedeutet gute Nachricht? Damit sollten wir uns immer wieder auseinandersetzen und diesem Thema unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Ich sage euch, aufs Evangelium kommt es an. Und das Evangelium trägt einen Namen: Jesus Christus. Ich wünsche uns, dass wir von einer neuen Freude am Evangelium und einer neuen Liebe zum Evangelium erfüllt werden. Und damit dann eben auch der Leitspruch unserer Gemeinde auch tatsächlich ein Leitspruch ist: Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinde. Auf das Evangelium kommt es an. Man kann es nicht so super gut lesen, ja, aber ich lese die Bibeltexte auch immer mit vor. Und ich hoffe, dass ihr zu Hause es vielleicht ein bisschen größer auf eurem Bildschirm habt, aber ansonsten, ja, könnt ihr es immer wieder nochmal nachlesen auch. Ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Römer 1, Vers 16. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren ist, sondern das ewige Leben hat. So, da kommen sie. Und Titus 3, Vers 4 und 5. Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Das ist das Evangelium. Klar, in frommen Kreisen haben wir natürlich selbstverständlich schnell eine Antwort parat. Und doch muss uns klar sein, dass das Evangelium nichts Selbstverständliches ist. Ja, ich hoffe, dass wir auch dahin kommen werden, zu sehen, dass das Evangelium definitiv kein menschliches Produkt ist. Keine Weisheit hätte sich das ausdenken können. Für viele, vielleicht sogar für die meisten, klingt das, wo es im Evangelium drum geht, sogar eher nach Torheit. Und zwar nicht nur heute in unserer aufgeklärten Zeit, sondern auch schon im ersten Jahrhundert nach Christus. Der Apostel Paulus schreibt oder beobachtet in 1. Korinther 1, Vers 23, wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Ja, damit haben sich schon die ersten Christen auch auseinandersetzen müssen und irgendwie erklären, rechtfertigen oder wie auch immer. Das Evangelium, etwas, was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört hat vorher. Das Wort selber war gar nicht ganz so neu. Evangelium war kein Begriff, der erst mit dem Christentum aufgekommen ist. Euangelion heißt aus dem Griechischen, was damals so die Haupthandelssprache neben Latein im Römischen Reich war. Euangelion bedeutet tatsächlich eben gute Nachricht. Allerdings benutzte man das Wort nicht für profane Dinge wie, hey, gute Nachricht, es ist noch Suppe da. Oder, hey Leute, gute Nachricht, die Mathearbeit wird verschoben. Oder gute Nachricht, bei Manfred Johann gibt es tolle Krummbeere. Das sind gute Nachrichten, ja. Aber da hat man in der Regel einen anderen Ausdruck für gebraucht. Euangelion hat man für Größeres gebraucht. Vor allem hat es der Kaiser in Rom sehr vereinnahmt. Der Kaiser wurde quasi, genau so dem Kaiserkult, war der eben ein göttlicher Mensch. Und so war die Nachricht seiner Geburt eben Euangelion, Evangelium. Oder der Tag seiner Thronbesteigung, Euangelion. Und ja, auch seine Regierungserlasse sollten als Evangelium im Land bekannt gemacht werden. Evangelium, Leute, gute Nachricht, wir machen eine Volkszählung und ihr dürft in eure Heimatdörfer reisen, ob ihr wollt oder nicht. Ich frage mich, ob auch die Ankündigung, alle Neugeborenen zu töten, so zur Zeit Jesu Geburt, ob das auch als Euangelion, Evangelium verkündet wurde. Da beißt sich das schon doch deutlich. Naja, auf jeden Fall haben die ersten Christen und eben auch die Schreiber des Neuen Testamentes genau auf diesen Begriff zurückgegriffen, als sie von Jesus und seiner Botschaft erzählen wollten. Denn das, was mit Jesus zusammenhing, das war eben wirklich Evangelium, gute Nachricht. Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle durch ihn gerettet werden. Und dann noch ein markanter Vers, der den Inhalt des Evangeliums ganz gut wiedergibt, in 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Natürlich geht es bei dem Evangelium um die Person Jesus Christus. Seine Person, sein Leben, sein Tun, ja, Worte, Werke, Zeichen und Wunder. Sein Tod, seine Auferstehung, seine Erhöhung und auch Wiederkunft, all das bestimmt das Evangelium. Und damit geht es um das Evangelium auch bei allem und allen, was sich auf Jesus bezieht und alles, was seinen Namen trägt. Bist du Christ? Wollen wir Gemeinde Jesu sein? Ja, dann ist das Evangelium unsere Grundlage. Schauen wir uns diese Verse nochmal an hier. Ja? Also 2. Korinther 5, 19, Johannes 3, 16 und auch Titus 3, 4 und 5. Da finden wir ein paar markante Stichworte. Beim Evangelium geht es, es geht um Jesus. Es geht um Barmherzigkeit. Es geht um Versöhnung und Rettung. Und es geht um Gottes Liebe. Das Evangelium ist Ausdruck von Gottes Liebe. Die Kernbotschaft schlechthin ist, du bist von Gott geliebt. Und es gibt nichts, das du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Es gibt aber auch nichts, das du tun kannst, damit Gott dich weniger liebt. So hat es Philip Jancy gesagt, auch ein christlicher Autor und Theologe. Es gibt nichts, das du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Aber es gibt auch nichts, das du tun kannst, damit Gott dich weniger liebt. Wir Menschen neigen dazu, uns Liebe verdienen zu wollen. Einfach so geliebt sein, ja, das klingt toll. Aber in der Regel gestalten wir unser Leben so, dass wir alle Kraft und Anstrengung darauf setzen, damit wir geliebt werden. Oder damit wir eben Ansehen und Ehre erhalten. So können wir es vielleicht auch noch ausdrücken für die Männer, ja, wenn ihr jetzt mit Liebe nicht viel anfangen könnt. Aber irgendwie ist es immer so, soll irgendwie an uns liegen. Das Evangelium will uns Gottes bedingungslose Liebe vermitteln. Eine Liebe, die wir uns nicht verdienen könnten, sondern die uns einfach aus Gnade geschenkt wird. Ich hoffe und bete, dass jeder von uns diesen Kern des Evangeliums erkennt und versteht. Du bist von Gott geliebt. Nicht, weil du so toll bist und dir Gottes Liebe tatsächlich verdient hättest. Du konntest und kannst nichts dafür tun, dass Gott dich liebt. Genauso wie du nichts tun kannst, dass Gott dich weniger liebt. Das bedeutet allerdings nicht, dass Gottes Liebe eine Selbstverständlichkeit wäre. Ja, Gott muss uns ja lieben, er kann ja gar nicht anders. Das stimmt nicht so ganz. Wenn Gott uns nur liebt, weil er ja Liebe ist und dementsprechend auch nicht anders kann als lieben, was wäre das für eine Liebe? Nein, das wäre eher Gesetzmäßigkeit oder Zwang. Und beides ist keine Freiheit. Aber bei der Freiheit, also die Freiheit gehört ganz klar zur Liebe dazu. Nämlich in der Form, dass man sich für den anderen entscheidet. Stell dir vor, dein Ehepartner würde dich nur aus Zwang lieben. Nur weil er es halt muss. Würdest du so geliebt werden wollen? Also ich nicht. Auch nicht von Gott. Liebe bedeutet, sich für den anderen zu entscheiden. Gottes Entscheidung für uns war und ist eine ziemlich große und krasse Entscheidung. Denn wir entscheiden uns in der Regel, unsere Liebe ist oft von dem Wörtchen weil mitbestimmt. Ja, also wir entscheiden oft, dass wir jemanden lieben, weil. Ich liebe dich, weil du so humorvoll bist. Ich liebe dich, weil ich mit dir so gute Gespräche führen kann. Oder vielleicht ein bisschen oberflächlicher. Ich liebe dich, weil du so scharf aussiehst. Ich liebe dich, weil du so gut kochen kannst. Ich liebe dich, weil du mir Sicherheit gibst. Ich liebe dich, weil du gut küssen kannst. Ich liebe dich, weil, warum auch immer. Gott liebt uns auch, weil. Aber er liebt uns auch trotzdem. Trotzdem. Leider, wirklich leider, sind wir nämlich nicht so liebenswert, wie wir es vielleicht gerne wären. Es gibt da nämlich etwas, was eigentlich ein dickes Problem darstellt. Etwas, was uns zutiefst von Gott trennt. Die Bibel gebraucht da den Begriff Sünde. Sünde, das ist auch so ein Wort, das man vor allen Dingen bei uns Christen hört. Na gut, in der Welt auch, da wird es aber sehr moralistisch gebraucht, in moralisierender Form, wenn man zum Beispiel von Steuersündern spricht oder von Verkehrssündern. Oder man gebraucht das Wort in eher so ironischen Redewendungen. Kann denn Liebe Sünde sein? Zwinker, zwinker. Sünde. Was steckt wirklich dahinter? Sünde oder Sündigen heißt in den biblischen Schriften, das Ziel zu verfehlen. Und zwar das Ziel, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Ja, warum leben wir eigentlich nicht in der Gemeinschaft mit Gott, der uns geschaffen hat, um Gemeinschaft mit ihm zu haben? Naja, wegen der Sünde. Als Gott die Welt und eben auch die Menschen erschaffen hat, der hat er alles in Perfektion gemacht. Es war alles vollkommen, da er, also Gott selbst, eben auch vollkommen ist. Und das ist sein Anspruch. Allerdings hat sich der Mensch vom Feind Gottes verführen lassen und damit die Vollkommenheit unvollkommen werden lassen. Dadurch, dass Adam und Eva als die ersten Menschen dem Teufel in Form von der Schlange, dadurch, dass Adam und Eva sich oder dem Teufel eben mehr vertraut haben als Gott, kam es zu einem Bruch, zu einer Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und die Menschen mussten den Garten verlassen, weil sie durch die Sünde die Vollkommenheit und Ebenbildlichkeit Gottes verloren hatten. Und in der Folge sind alle anderen Menschen leider auch in Sünde geboren. Manch einer fragt sich da vielleicht, was kann ich denn dafür, dass Adam und Eva von dieser blöden Frucht gegessen haben? Ja, blöd, die Frucht war ja nicht blöd, aber warum waren die so blöd und haben davon gegessen? Ja, und jetzt muss ich das ausbaden. Ja, da kannst du nichts für. Aber frag dich mal, ob du es besser machst. Wie gestaltest du denn dein Leben? Würdest du von dir sagen, dass du dein Leben vollkommen so lebst, wie Gott es sich für dich gedacht hat? Ja klar, du bist kein Schwerverbrecher, kein Mörder, kein Kinderschänder, Vergewaltiger, Drogendealer, Rassist oder sonst irgendwas Schlimmes. Aber vollkommen? Perfekt? Das bist du auch nicht, oder? Natürlich hört das niemand gerne, dass er ein Sünder sei. Leider wurde dieser Teil der christlichen Botschaft sehr lange, sehr stark und sehr isoliert verkündet. Du bist ein Sünder in Gottes Augen. Ja, das stimmt soweit, leider. Und ich sage es sogar noch ein bisschen verschärft. Du bist in dir selber noch sündiger, als du es selbst glaubst oder zugeben würdest. Oh je. Aber warte mal, ist das Thema von heute nicht Evangelium? Ja, ganz genau. Die Sünde gehört zur christlichen Botschaft dazu. Aber die Botschaft, die darf eben nicht bei der Sünde stehen bleiben. Gestern war ja Reformationstag. Und wenn du dich nicht von Halloween hast groß ablenken lassen, von Leuten, die geklingelt haben und dich bedroht haben, Süßes oder Saures, da konntest du dich an Martin Luther erinnern. Und seinen Kampf gegen eine einseitige christliche Lehre. Martin Luther wuchs in einer Welt auf, in der die Kirche das Wort Sünde deutlich stärker betonte als das Wort Evangelium. Es wurde ein zürnender und strafender Gott gepredigt. Und die Angst vor Gott, die sollte die Menschen dazu führen, dass sie sich eben an die Gebote halten. Aber wo ist da das Evangelium? Gute Nachricht? Ach, von wegen. Und nicht nur Martin Luther hat darunter gelitten, sondern viele Leute. Aber Martin Luther machte dann in seinem Studium von Gottes Wort, machte er viele ganz, für ihn ganz neue Entdeckungen. Ja, die Sünde ist Teil von dem, was christliche, biblische Lehre angeht. Aber die Botschaft geht eben weiter. Und so heißt es, also gerade im Römerbrief, da hat Martin Luther sich stark mit beschäftigt. Und da heißt es zum Beispiel in Römer 8, Vers 1 und 2, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit. Wer zu Jesus gehört, wer sich an Jesus hält, dem schenkt Gott Vergebung seiner Sünden. Und den befreit Gott von der Macht der Sünde. Durch Jesus schenkt Gott uns Vergebung unserer Sünden. Ja, das ist das Evangelium. Sünde, das ist kein schönes Thema. Wie gerne würde ich das einfach ausklammern. Wie gerne würde ich den Vorwurf abschütteln, dass wir Christen den Leuten ja immer nur einreden würden, wie schlecht sie seien, was für große Sünder sie sind. Doch, wenn wir nicht auch von der Sünde reden und davon, was uns eigentlich von Gott trennt, welche Rolle spielt dann noch Gottes Vergebung? Was sollte dann das Reden von Gottes Gnade? Ja, welche Bedeutung hätte dann Gottes Liebe? Wenn wir die Sünde und unser Sündersein einfach so unter den Teppich kehren, dann machen wir aus der Trotzdem-Liebe eine Weil-Liebe. Wenn Gott uns nicht mehr trotz unserer Sünde, unserer Unvollkommenheit liebt, muss er uns ja wegen was anderem lieben. Was könnte das sein? Weil wir einfach liebenswert sind? Oder weil ich im Großen und Ganzen ja netter Kerl bin? Weil ich meinen Zehnten gebe? Weil ich weitestgehend versuche, mich an die Gebote zu halten? Weil, wisst ihr, eine Trotzdem-Liebe betont den Liebenden. Gott liebt mich trotzdem. Das macht Gott groß. Die Weil-Liebe schaut auf mich. Gott liebt mich, weil ich ein toller Pastor bin. Oder was weiß ich. Aber damit werde ich groß und Gott und seine Liebe wird dadurch eigentlich klein. Desto mehr ich doch verstehe und erkenne, dass Gott mich trotzdem liebt. Wow. Das lässt mich deutlich mehr von dem erkennen, was Evangelium bedeutet. Ich habe mal ein Seminar von Stephen Beck besucht, der ist Missionar, Gemeindegründer und Dozent an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Und bei dem habe ich mir folgenden Satz mitgeschrieben. Ach, ich habe euch auch mitgebracht. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt hätte. Aber weil ich zu Jesus Christus gehöre, werde ich mehr geliebt, als ich jemals erhofft hätte. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt hätte. Aber weil ich zu Jesus Christus gehöre, werde ich mehr geliebt, als ich jemals erhofft hätte. Mehr geliebt sein, als es sich erhoffen oder erwarten lässt, oder als ich das erwarten könnte. Das ist Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass der dreieine Gott die Welt geschaffen hat und liebt und in Jesus Christus allen lebenszerstörenden Mächten leidenschaftlich entgegentritt, um uns von der Macht der Sünde zu befreien. Klickt nochmal weiter, bei mir geht es gerade nicht. Nächste Folie, nochmal zwei Bibelstellen. Johannes 1, Vers 29, seht her. Da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und nochmal 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Was hat das Evangelium mit deinem Leben zu tun? Alles. Auf das Evangelium kommt es an. Wenn du diese Sache hier heute zum ersten Mal so gehört hast und du dieses Geschenk, das Evangelium, ja diese gute Nachricht für dich in Anspruch nehmen willst, du dich Jesus anvertrauen willst, dann mach das. Hier und jetzt. Oder spätestens nach dem Gottesdienst. Ich stehe dir gerne auch zur Seite und helfe dir dabei und kann dir sagen, wie das funktioniert, Jesus dein Leben zu geben, das Evangelium anzunehmen. Und wenn du das über den Livestream hier mitverfolgst und vielleicht tatsächlich genau diesen Wunsch im Herzen hast, dich Jesus anzuvertrauen, dann findest du entweder im Internet Möglichkeiten oder auch das Angebot, melde dich bei mir. Auf unserer Homepage findest du unsere Kontaktdaten. Geh diesen ganz konkreten Schritt tatsächlich. Für uns, die wir schon mit Jesus unterwegs sind, lasst uns das Evangelium von Jesus Christus viel mehr in den Blick nehmen und lernen, vom Evangelium her zu leben. Es gibt noch einiges, was man dazu sagen kann. Und deswegen ist diese heutige Predigt auch mehr so ein Auftakt für eine Predigtreihe, wo ich in den nächsten Wochen immer wieder mal auch drauf zurückgreifen will. Nicht jeden Sonntag, sondern immer wieder mal, um einfach dran zu bleiben, ja, an der guten Nachricht. Auf das Evangelium kommt es an. Ja, wir hören nochmal ein Lied der Musiker, wo wir einfach auch uns nochmal zurücknehmen dürfen auf der einen Seite, über das Nachdenken, durch den Liedtext aber auch uns auf Gott ausrichten und staunen dürfen, was für einen herrlichen Gott wir haben.